Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Die Motive, dem Podcast zur Kultur der Fotografie. Mein Name ist Alexander Hagmann und ich spreche in jeder Folge mit Menschen aus der Fotografiebranche über ihren Werdegang, ihre Haltung und ihre Meinung zur Fotografie und allem, was damit zusammenhängt. Einen schönen guten Tag zusammen. Heute habe ich einen Gast in diesem Podcast, der vielen von den Menschen, die hier wahrscheinlich zuhören, gar nicht so ein Begriff ist, wie manch andere, die hier in diesem Podcast auftauchen, was damit zu tun hat, dass mein Gast Oliver Gers gar nicht sehr direkt mit dem Wort Fotografie in Verbindung gebracht wird. Ich stelle Oliver Gers gleich vor und zuerst muss ich aber sagen, warum er für mich mit Fotografie zusammenhängt, weil aufgetaucht ist er während meines Studiums einmal. Und zwar habe ich an der FH Dortmund studiert und dort hat Oliver Gers einen Vortrag gehalten. Oliver Gers ist der Herausgeber des Dummy-Magazins und dort hat er einen Satz gesagt, den ich bis heute nicht vergessen habe. Damit starte ich jetzt quasi. Er hat, also ich zitiere lose, ich habe ihn mir natürlich nicht aufgeschrieben, anstatt euch Gedanken über die Farbe eurer Speichen zu machen an euren Fixies, solltet ihr lieber meine Tageszeitung lesen. Das hat er damals gesagt, ich habe es bis heute nicht vergessen. Finde ich großartig. So, hallo Oliver.
Dankeschön, was für ein Intro. Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und ja, auch vielen Dank, dass du damals zugehört hast. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, wenn man an der Uni ist und man steht da vorne, hat immer so selber das Gefühl, man redet da so rum und viele haben schon abgeschaltet, aber der Satz irgendwie so ist dir erinnerlich geblieben. Das verweist auch auf die Zeit, in der dieser Satz gefallen ist, ne? Weil diese Fixie-Manie von Grafikern und von Kreativen, die ist ja inzwischen vorbei, glaube ich. Also ich sehe keine Fixies mehr, ne?
Nee, ganz selten. Ganz selten. Und wenn, dann sind es ausrangierte alte Fahrräder, die so, weißt du, wie so ein zweiter Gebrauchtwagen benutzt werden. Ah, das kann geklaut werden, so. Glaube ich. Pass auf, noch kurz zu dir. Für die Menschen, die dich nicht kennen, also ich wusste vieles vorher auch nicht, ne? Lese ich jetzt übrigens zum Teil ab, habe ich nicht alles im Kopf. Du hast an der FU Berlin Politik, Kommunikationswissenschaften und Wirtschaft studiert, danach warst du an der Berliner Journalistenschule, du hast dann bei der Taz, bei der Berliner Zeitung, beim Spiegel und beim Süddeutschen Magazin oder bei der Süddeutschen Zeitung gearbeitet.
Süddeutsche Zeitung.
Und dann hast du 2003 den Dummy Verlag gegründet. Und hast auch seit 2008 die Redaktion vom Fluter übernommen. Ist das korrekt so?
Ja, wir haben die Produktion übernommen, ne, im Verlag. Ja. Das ist ja so ein Vertrag, den man mit der Bundeszentrale für politische Bildung geschlossen hat. Und den haben wir damals, haben wir uns drum beworben, ne, und dann haben wir es bekommen. Und dann haben wir es erstmal 6 Jahre machen können, dann wieder beworben, dann nochmal 6 Jahre, dann wieder beworben, dann nochmal 6 Jahre. Und jetzt haben wir es gerade verloren.
Ja. Okay, schade.
Ja, ist echt schade.
Also du, pass auf, in deinem Wikipedia, du hast natürlich einen Wikipedia-Eintrag, ich liebe Wikipedia für solche Sachen, da hat, wer auch immer das geschrieben hat, geschrieben, du bist Medienkritiker, Videoblogger und du hast auch im Tatort mitgespielt, ist das korrekt?
Ja, verrückt. Also Videoblogger ist auch noch so aus einer Zeit, es kam ja viel geil, zu früh, so ein Format für den Holzring. Ja, Tatort tatsächlich. Ich habe da wirklich zweimal im Tatort mitgespielt. Ja. Bei einem befreundeten Regisseur und beim letzten Mal auch da richtig eine große Rolle gehabt. Und das war, ehrlich gesagt, eine großartige Abwechslung. Also einfach mal was völlig anderes zu machen als den Job, den ich immer mache. Mir eine andere Branche mal reinzuziehen, mit den Leuten da zu agieren, die kennenzulernen. Und das war einfach echt erfrischend, da mal reinzugucken.
Ja, okay, cool. So,
war aber nicht der Mörder, ne?
Du warst natürlich, du warst auch nicht der Kommissar.
Ja, ich war sehr unsympathisch auf jeden Fall.
Gut. Es geht ja um irgendwie auch um Fotografie und Bilder hier und heute wahrscheinlich auch noch zum Großteil um Journalismus im Allgemeinen. Hast du eine Idee davon? Ich habe es dir so ein bisschen angeteasert vorher per Mail, warum ich dich gefragt habe.
Naja, also vielleicht ist dir aufgefallen, auch damals schon durch den Fixie-Spruch, dass ich durchaus ein großes Interesse daran habe, dass die Gewerke, unsere unterschiedlichen Gewerke zueinander finden und dass man auch gegenseitiges Verständnis füreinander hat und dass man im Grunde genommen ja an einer Sache rumschraubt, ne, zusammen und an einem Strang ziehen sollte. Ich habe das zu oft erlebt, dass alle so partiell Interessen haben, also Grafiker, Fotografen, Autoren. Und als Blattmacher bist du ja eigentlich immer so ein Zirkusdirektor, der diese ganzen Sachen so zusammenfügt und dann so ein Programm daraus macht. Und dann wird's ja erspannt irgendwie so auch für Leser und Leserinnen, Und das habe ich immer so ein bisschen als meine Aufgabe gesehen und ich finde, das ist auch die Aufgabe eines Plattmachers, okay, alle diese Kontributoren und Kontributorinnen zusammenzudenken. Und es macht irre Spaß und ist manchmal wahnsinnig nervig, weil man ja doch merkt irgendwie so, dass die Leute einfach dann doch nur ihren Stiefel machen wollen. Ne? Die Grafiker wollen das machen, was sie gerade modisch finden und womit sie gut ankommen in ihrer Grafiker-Bubble. Fotografen, reden wir noch viel drüber heute, ist noch ein ganz eigenes Thema. Aber Autoren genauso, ne? Die schreiben ja vor sich hin und wollen dann möglichst irgendwie in voller Länge gedruckt werden. Und du musst natürlich überall ein bisschen redigierend eingreifen in allen Gewerken. Aber deswegen habe ich mich mit dem Thema Fotografie wirklich sehr viel beschäftigt, weil ja auch ein Großteil unseres Heftes von der Fotografie bestritten wird. Gott sei Dank.
Ja, ja, absolut. Also nicht nur im Innenteil. Was mir, und das ist einer der Hauptgründe, warum du hier sitzt, schon von Anfang an aufgefallen ist, seitdem es Dummy gibt. Ne? Also ich gebe gerne zu, ich habe kein Dummy-Abo, ich bin Kulturarbeiter, ich habe gar kein Geld dafür. So, dabei ist das gar nicht so teuer. Aber ich habe immer wieder Dummy gekauft und ganz oft aus dem Impuls heraus, was für ein gutes Cover. Für diejenigen, die Dummy jetzt tatsächlich nicht kennen sollten, bitte geht in die Bahnhofsbuchhandlung oder meinetwegen auch auf die Webseite von Dummy, ich verlinke das hier. Und dann könnt ihr euch einfach nur mal die Cover angucken. Da passiert was, was ein bisschen verschwunden ist, würde ich sagen, in der Magazinlandschaft. Und wo ihr so ein bisschen die Fahne aufrecht haltet, nämlich ein immer wohlüberlegtes Cover, auch wenn es manchmal einfach wirkt, ist die Kombination aus Bild und Text einfach beeindruckend gut und zwar nahezu immer. Wenn ihr nicht gerade, also es gibt auch ein, zwei Cover, die mit Illustrationen arbeiten oder nur mit Text, aber im Grunde ist fast immer Fotografie vorhanden, fast immer vollformatig drauf und meistens reicht das Thema des Heftes, es ist ja immer ein monothematisches Heft, und legendäre Cover, ich meine, können wir später noch drüber sprechen, aber ich meine, Roberto Blanco als Kopie von Annie Leibovitz in der Badewanne mit Milch, legendary, meiner Meinung nach, als Fotomensch, legendäres Cover. So, da kommen aber noch viele andere hinzu. So, also das ist ja von Anfang an so gewesen, wie seid ihr auf die Idee gekommen, das einfach so straight von Anfang an durchzuziehen? Das hat sich ja quasi nie geändert. Also ihr habt ja nie dran gerüttelt, oder?
Naja, erstmal war natürlich immer unser Ziel, irgendwas Besonderes abzuliefern, was Kluges abzuliefern, was du gesagt hast. Nicht nur was Schönes. Du hast es ja vorhin vorgelesen. Ich war ja vorher bei großen Verlagshäusern, unter anderem halt beim Spiegel, Süddeutsche Zeitung und so. Und da hast du gemerkt, da gibt es so eine Vermeidungsstrategie, ne? Den Leuten soll nicht zu viel zugemutet werden. Ne? Und das siehst du ja heute noch auch am Bahnhofskiosk oder so. Da hast du Stockfotografie, du hast so gestagte Fotografie. Du hast eigentlich nirgendwo ein Cover, wo du sagst, boah, ey, was trauen die sich denn da irgendwie so, ne? Was soll das? Also meinetwegen kannst du ja auch negative Reaktionen hervorrufen. Was ich nicht mag, ist halt sowas Kompromisslerisches, was allen so ein bisschen gefällt, was niemandem wehtut. Und das war echt auch so eine Art Marktlücke für uns, ne? Dass man einfach sowohl auch drinnen als auch draußen, dass man den Leuten nicht nur was zutraut, sondern auch was zumutet, ne? Wo sie sich ein bisschen positionieren müssen. Also und das war eigentlich dann auch also ein totales Privileg, ne? Zu sagen, hey, wir machen im Innenteil so viel schöne Fotografie und Reportagefotografie. Du hast ja am Kiosk tatsächlich kein einziges Magazin, wo du auf dem Cover Reportagefotografie hast. Hast du ja einfach nicht, ne? Also guck
gibt's
dir selbst.
Gibt's nicht mehr, ne? Du hast recht. Nee,
gibt's nicht mehr. Guck dir sowas an wie Stern oder Geo. Da hast du nie irgendwie so richtige Fotoreportagen drauf, ne?
Immer Politik vorne drauf hast.
Ja, oder dann irgendeine Titelfindungskommission. Ich habe das ja damals beim Spiegel mitbekommen. Da sitzen 10 Leute zusammen, ne? Und dann kommt dann echt nichts bei raus, weil alle quatschen mit und so. Das ist natürlich auch so ein bisschen der Vorteil bei uns, bei so einem kleinen Laden, den wir uns ja auch nur leisten können, kleinen Laden. Das heißt aber auch, da redet jetzt nicht jeder mit, ne? Weil du kannst es auch nicht jedem gerecht machen. Und insofern ist das Cover ist immer so die absolute Kür, muss ich sagen, nach dem Heft. Ne? Und dann ist immer der Gedanke, es kann ja nicht einfach nur irgendwie so ein Bild zum Thema sein, sondern das muss ja quasi mit diesem Begriff vorne drauf, muss das irgendeine Spannung erzeugen. Und das muss irgendwie, Leute müssen eigentlich denken, boah, ist das ein kluger Gedanke? Ich kaufe mir das Magazin, wie klug wird's da erst drinnen zugehen? Das war immer so ein bisschen, ne? Und Also zum Beispiel eins meiner Lieblingscover zum Thema Einsamkeit. Da ist ja so ein Paar im Auto drauf und der Mann guckt so völlig genervt weg. Die Frau sagt auch nichts mehr zu ihm und so. Jeder kennt solche Situationen oder kennt Leute, die diese Situation durchleben, zu zweit allein zu sein, sich einsam zu fühlen. Und großes Kompliment mal von so einem Psychologen hier an der Charité, den habe ich mal besucht im anderen Kontext und er sagte zu mir, ach Mensch, Sie sind diese Leute vom Dummy-Magazin, dieses Cover vom Einsamkeit, das zeige ich immer in meinen Seminaren.
Ach was.
Ja, und dann geht dir natürlich echt das Herz auf und dann denkst du, okay, dann haben wir in dem Fall einiges richtig gemacht. Aber ja, das ist immer wieder eine Herausforderung, aber ich finde auch ehrlich gesagt eine absolute Chance, praktisch das Heft auf den Punkt zu bringen und wirklich auch am Kiosk ein bisschen rauszustechen aus dem Einerlei.
Ja, also A, das tut es. B, also ich gucke natürlich zu 80% mit so einer Fotobrille auf so ein Cover und auch auf das Heft selber natürlich, auch wenn ich kann bis heute noch Sachen aus dem Heft, ich glaube Glück war's, zitiere ich total gerne, mit dem Unglück von Lottogewinnern und so, dass man ab 250.000 oder was war das, definitiv kein glücklicher Mensch wird, so rein statistisch, habe ich mir alles gemerkt, fand ich super. Jetzt immer mal, wenn jemand
also pass
mit
auf,
Lotto
dass du nicht zu viel gewinnst ja beim Lotto.
ja, das ist so ein bisschen, das war so das Credo, ne? Bloß nicht zu viel gewinnen.
Ja, da ging es um so einen Typen, der hat alles in Animiermädchen irgendwann gesteckt. Das, so hießen die damals. Ich glaube, so ein Typ aus den 60er Jahren, so der erste große Millionär in Deutschland. Und dann hatte der mal so einen Strich drunter gemacht unter sein Haushaltsbuch und dann stand dann irgendwie so ein schicker Opel und der Rest alles in Animiermädchen. Das ist mir noch erinnerlich. Das fand ich so ein schönes Wort.
War die Geschichte nicht, also das ist jetzt wirklich über 10 Jahre her, ne? War die Geschichte nicht, dass da ein Psychologe oder so von Lotto selber dann hingeschickt wird ab einer bestimmten Summe, der den Leuten hilft. Und ich glaube, das Gespräch, ich weiß gar nicht, ob es ein Interview war mit ihm, glaube ich. Und er erzählte das alles so.
Der kam drin vor.
Wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Was war eigentlich das Cover von Glück? Hast du es im Kopf? Ich leider nicht.
Ja, das war ein kleiner Junge, der am Strand liegt und eine Zigarette raucht.
Ah, geil.
Aber der sieht super, entspannt aus. Also der ist vielleicht so, ich würde sagen, so 10 oder 11 und der hat den Kopf auf dem Fußball und der guckt so in der Gegend rum und so. Und der Störer ist echt, dass der eine Zigarette im Mund hat.
Ja, natürlich.
Ne?
Finde ich gut. Auch ein Cover, wo ich dran kleben geblieben bin, bevor wir gleich wieder ein bisschen thematischer werden, ist das, ich glaube, es war Sport. Das ist einfach nur so ein Junge, ein weißes, so ein Muscle-Shirt, Anschnitt, eigentlich fast ein Porträt, aber irgendwas, da muss nicht mal Sport stehen. Ich fand es total beeindruckend. Ich weiß nicht, was in diesem Bild den Link zum Thema gibt, weil eigentlich hat das mit Sport ja eher per se nichts zu tun. Da steht einfach ein Junge in einem Muscle-Shirt. Aber irgendwie, echt, hat mich total gekickt.
Nee, das stimmt aber nicht. Das hatte schon mit Sport zu tun, weil der war nach dem Sport aufgenommen worden und war halt total genervt. Der war
ja, das verstehe ich, aber ich habe nur das Cover gesehen.
Ach so, okay.
Weißt du, wenn man nur das Cover sieht, dann hat der Bildinhalt erstmal die ganze Geschichte dahinter, die ist ja noch nicht klar. Die kenne ich nicht. So, aber trotzdem habe ich dem Bild den Sport irgendwie angesehen. Und es reichte nur das Wort Sport. Und ich habe es war kein großer Bruch drin, sondern so, cool. Also gut gewählt, sehr subtil.
Ja, der Bruch war vor allen Dingen darin, dass man halt gezeigt hat, dass Sport brutal nerven kann, ne? Dass das irgendwie erschöpfend ist und Leute zum Sport getrieben werden, die vielleicht gar keinen Bock haben, wie diese Kinder. Der wurde da vielleicht einmal um den Schulhof gejagt und war halt so wahnsinnig erschöpft. Wir hatten auch mal im Tempoheft so eine Strecke von Porträts im Zieleinlauf vom Marathon in Frankfurt. Und da siehst du diese ganzen ausgezehrten Gesichter, das sah wirklich aus wie der Gott sei bei uns, ne? Also die waren wirklich kurz vorm Kollaps. Das waren Fratzen, also so eine richtige Anti-Werbung fürs Laufen. Aber es waren wahnsinnig gute Porträts. Also es hätte auch Geisterbahn sein können. War aber Marathon in Frankfurt und fand ich damals schon total schön, diese Bilder.
Okay.
Schaurig schön.
Aber das heißt auch, das Cover. Das Bild, was auf dem Cover ist, hat immer einen direkten Link auch zum Inhalt. Also zu einer Geschichte, die drinnen stattfindet.
Nö, überhaupt nicht. Also, weil manchmal denkst du, okay, dieses Bild vorne drauf wäre so geil, ne? So denkt man ja auch, ne? Manchmal reibst du dir ja schon die Hände und denkst so, ey, wir machen das einfach. Da ist jetzt keiner wie damals beim Spiegel oder Süddeutsche, der dir noch in die Hand fällt, so ja. Chefredaktionell oder herausgebertechnisch und sagt, nee, das machen wir nicht. Ne? Wir können da keine Leser verscheuchen oder Anzeigenkunden womöglich und so. Nein, du kannst das einfach machen. Und wenn du ein geiles Bild hast und das kommt aber gar nicht im Heft vor, ist mir das eigentlich egal oder ist uns egal, weil das ist auch so eine mediale Diskussion. Ne? Ich glaube, die wenigsten Leser und Leserinnen beschweren sich anschließend und sagen, ey, da war aber gar keine Geschichte dazu und da waren nicht noch 10 andere Bilder aus dieser Reihe und das kann man doch eigentlich nicht machen. Ich finde, das muss man immer von Fall zu Fall unterscheiden. Ne? Also es kann auch mal die falsche Wahl sein, wenn gar nichts drin ist. Wir machen es jetzt meistens so, dass wenn man noch ein bisschen Erklärbedarf braucht, machen wir halt unter das Editorial dann noch so 2 kleine Thumbnails aus der Arbeit und erklären nochmal, was auf dem Cover ist. Ne? Aber die wichtigste Aufgabe des Covers ist einfach zu knallen, weißt du, und die Leute in seinen Bann zu ziehen und zu polarisieren oder, weißt du, dich glücklich zu machen oder dich traurig zu machen. Und da hast du schon so hohe Ansprüche und da kannst du nicht noch drauf Rücksicht nehmen, irgendwie so zu sagen, ja, nee, das können wir nicht machen, weil da ist drin keine Geschichte. Genauso wenig, das kommt auch manchmal vor, dass die Leute sagen, können wir nicht machen, weil es schon mal im Stern war. Und dann denkst du so, ja, okay. Aber ganz ehrlich, kennst du so viele Sternleser? Also es gilt jetzt auch für, ehrlich gesagt, für andere. Stern wollte ich jetzt gar nicht rausnehmen. Aber auch das ist so eine, finde ich, so eine journalistische Diskussion. Ne? Also dass man manche Sachen nicht machen darf, weil die schon mal vor einem Jahr im Spiegel waren. Ich mache mit dir jede Wette. Ne? Da hast du 95% der Leser und Leserinnen, die haben das auch nicht mitbekommen im Spiegel. Und den anderen sollte man es nicht vorenthalten. Ja, haben sie es vergessen und so. Also ich finde, da brechen wir uns keinen Zacken aus der Krone. Und wir machen es für unser Publikum und mir entgeht auch vieles, obwohl ich wahnsinnig viele Medien mitnehme und mir anschaue. Aber das sind so journalistische Beweggründe, ne, die so ein bisschen mit unserer Bubble zu tun haben, die dürfen bei uns eigentlich keine Rolle spielen.
Bei euch im Heft, also zumindest das, was ich bis jetzt immer gesehen habe, ist ja nicht nur, weil du gerade eben auch Reportage sagt, es ist ja gar nicht immer nur die reine Reportage. Im Dummy-Magazin zumindest, zu dem, was ich gesehen habe, dass da auch andere Formen von fotografischen Arbeiten drin vorkommen oder manchmal Fotografie auch ein bisschen anders genutzt wird. Also kannst du einmal was dazu erzählen, wie das so von Heft zu Heft vonstatten geht? Also wie solche Arbeiten im Heft landen? Weil, ich glaube, das müssen wir vielleicht noch erwähnen. Ich glaube, jedes Heft wird bei euch von einem anderen Gestaltungsteam umgesetzt. Ihr habt nicht eine feste Grafikabteilung, die das macht, sondern es ist für jedes Heft neu.
Ja, genau. Das ist ja praktisch die Essenz auch unseres Konzepts. Deswegen heißt es ja auch Dummy, weil es im Grunde genommen jedes Mal ein Prototyp zu einem nächst besseren Heft ist. Ne? Und das stimmt. Also wir machen jetzt ja die 91. Ausgabe und haben das mit 91 verschiedenen Artdirektionen gemacht. Also insofern ist es auch ein soziales Projekt, ne? Also auch ein Projekt des Zusammenkommens, der Kollaboration jedes Mal und zusammen mit jedes Mal einem neuen Thema bleibt das auch so für uns frisch. Und das Wichtige daran ist eigentlich, damit fremdeln dann auch manche Artdirektoren oder Artdirektorinnen, die aus anderen oder von anderen Zeitschriften kommen. Bei uns ist bis zum Schluss wahnsinnig viel offen, weil bei uns darf auch das echte Leben vorkommen. Und das echte Leben bedeutet, du schickst einen Fotoreporter oder eine Reporterin raus und hast natürlich ungefähr im Kopf, die Geschichte müsste so 10 Seiten tragen, ne, mal gucken und so. Aber nun, dann kommen die wieder und sagen, ey, das war gar nichts. Ne? Da kommt ja erst die Recherche und dann sagen die, das ist total langweilig. Oder die Bilder sind echt scheiße geworden. Und da war gar keine Motive. So. Und da kannst du ja nicht stur auf dem Standpunkt stehen, nee, aber 10 Seiten sind hier eingeplant, stehen an der Wand, zusammen hinter der Kolumne. Und so funktionieren ja die meisten Magazine. Die meisten Magazine, und das gibt natürlich allen eine wahnsinnige Sicherheit, Artdirektion, allen Beteiligten, da weiß man schon, da vorne steht immer die Kolumne. Deswegen haben ja auch viele Magazine so gerne Kolumnen. Da hast du schon mal 50% des Blattes, ist schon mal gebonkt. Ne? Das wird nur noch so in diese Gefäße gegossen. Ja klar, da musst du dir, ne, so. Und dann hast du noch einen großen Platz, Aufmacher, Reportage. Das ist ja bei uns nicht so. Wir mischen ja alles wieder durch und nehmen uns dann einfach die Freiheit zu sagen, nee, war zwar mit 10 Seiten eingeplant, aber bringt ehrlich gesagt nur 3 bis 4 Seiten. Umgekehrt geht's genauso, ne? Schickst jemanden los und denkst so, okay, das wird höchstens eine Seite, dann kommt der wieder und sagt, das war Wahnsinn, was ich da erlebt habe oder die Fotos, die ich da gemacht habe. Und dann sind wir so frei und sagen 10 Seiten. Manchmal kriegst du einen Text oder auch Bilder, die kannst du gar nicht drucken. Dann musst du dich halt davon verabschieden. Dann musst du sagen, okay, dann zahlen wir irgendwie eine Art Ausfallhonorar, tut uns zwar weh, aber können wir jetzt nicht einfach untermischen. Ne? So.
Mhm. Hast du ein Beispiel dafür, wo ihr jemanden losgeschickt habt und das war sollte eigentlich nur klein sein, als kam zurück und ihr dachtet, wow.
Ja, ich habe bestimmt ganz viele Beispiele dafür. Muss ich mal überlegen, irgendwie gerade bei Fotoreportagen meinst du zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel.
Ja. Fällt mir jetzt nichts Spezielles direkt ein, mhm. ne? So, aber ich weiß ja aus der Produktion, dass das immer so ist. Und wenn du fragst, der Umgang oder wie man Fotografie einsetzt, dann hast du ja den Klassiker, du machst eine Reportage und schickst dann noch einen Fotografen mit oder hinterher und der macht dann von diesem Sujet oder von diesem oder von diesen Leuten, die da vorkommen, macht der Bilder. Mhm. Und das ist ja in den meisten Fällen, matcht das nicht so richtig. In den meisten Fällen ist das eine ziemlich langweilige Beleggeschichte dann. Ne? Ich meine, du machst da irgendwie Bilder, machst meinetwegen irgendwie einen Magersüchtigen, den besuchst du in seinem Umfeld. Zu Hause ist eine wahnsinnig starke Geschichte, aber die Bilder sind natürlich, kannst ja jetzt nicht 3 Porträts abbilden, das ist ja immer derselbe. Mhm. So, kannst du einmal in der Küche zeigen, einmal auf der Terrasse und dann nochmal ein Porträt, da hast du 3 Bilder. Da kannst du natürlich keine lange Strecke mit bestücken. Und was ich sagen will, oft liegt auch ein Segen drin, dass man praktisch zu einem Text eine völlig andere Arbeit sucht, die das praktisch noch so ein bisschen komplementiert, die noch mal eine andere Position dazu darstellt. Ne? Du hast den Text und dann hast du vielleicht in diesem Text plötzlich eine Fotostrecke, die das Ganze irgendwie noch mal anders begreift und aus einem anderen Blickwinkel aufnimmt. Das muss man natürlich entsprechend so layouten, dass die Leute das auch verstehen. Aber das ist zum Beispiel etwas, was wir häufig machen. Dass man also praktisch Text und Fotoreportagen entkoppelt. Sie sind natürlich zu unserem groben Oberthema, aber sie bilden eigenständige Module. Und das ist etwas, was oft vorkommt. Und dann ist es natürlich so, dass du viele Fotos auch nicht produzierst, sondern einfach suchst. Ne? Mhm. Und da muss ich sagen, mir ist das erst über die Jahre klar geworden. Es gibt ja so fantastische Fotoarbeiten weltweit. Es gibt ja so viele Fotografen und Fotografinnen, die wirklich so tolle Arbeit abliefern, die sich wirklich so bemühen und überall in der Welt unterwegs sind und politisch denken. Und die finden ja eigentlich nirgendwo ein Forum. Also in Deutschland musst du dir mal vorstellen, irgendwie, wo ist denn da für freie Fotoreporter überhaupt ein Platz? Den gibt's ja so gut wie gar nicht. So, also
ja, vielleicht ist vorbei, gab's, einfach, ne?
Ja, vielleicht gab es den früher mal, aber das waren auch wenige Glückliche, die dann im Stern, in Geo, ne, ihre Sachen zeigen konnten. Aber das ist natürlich bei Weitem nicht genügend Platz für all diese Leute, die da umtriebig unterwegs sind. Und das ist natürlich fantastisch für uns, weil ich würde mal behaupten, dass überhaupt das Genre der Fotoreportage, dass du auch Fotografen und Fotografinnen als Reporter betrachtest, dass die eigenständige Geschichten erzählen über die Bilder, das ist natürlich fantastisch, wenn du Platz dafür hast und die zeigen kannst. Und diesen Platz haben wir und ich denke, das ist auf jeden Fall ein ganz großer Asset in Dummy, dass wir über die Jahre da immer selbstverständlicher geworden sind, neben den Textreportagen, Fotoreportagen als ganz wichtiges, eigenständiges journalistisches Format bei uns abbilden zu dürfen. Und das hat bei mir, ehrlich gesagt, ganz schön lange gedauert. Ich habe am Anfang, als wir mit Dummy angefangen haben, habe ich Fotografie auch ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Also zum Beispiel die Position einer Bildredaktion war bei uns gar nicht vorhanden. Das haben wir so praktisch mitgemacht. Ne? Haben wir so in Agenturen gesucht. Und
dahin geht's wieder zurück, also nicht bei euch, aber woanders.
Ja. Auf jeden Fall. Und heute gibt's ja auch mannigfach mehr Agenturen. Aber damals haben wir dann einfach so gesucht, bis mir dann deutlich wurde oder uns allen deutlich wurde, boah, wie wichtig ist denn dieser Job der Bildredaktion? Das sind ja dann auch so Menschen, die Tag und Nacht und gut vernetzt sind und auf Messen fahren und suchen und suchen. Und was haben die alles und was finden die alles? Und das war so ein Kipppunkt in unserer Genese, dass man entdeckt hat, okay, das ist wirklich ein Feld, da haben wir auch qua Alleinstellungsmerkmal und qua, dass wir niemandem gegenüber verpflichtet sind und dass wir uns einfach den Platz nehmen, dann manchmal 16 Seiten für eine Fotoreportage. Das ist einfach so, macht einfach so viel Spaß, irgendwie sich dann aus diesen wunderbaren Arbeiten zu bedienen. Und das Traurige ist ja, dass wir können ja jetzt nicht allzu viel zahlen, weder für Text noch für Foto. Und trotzdem sind die Menschen, wenn wir sie dann ansprechen, wahnsinnig glücklich, dass sie endlich einen Platz finden, wo sie ihre Arbeit mal opulent präsentieren können.
Ne? Ja, es ist total interessant, dass du wie du das erzählst, weil würde ich auch so unterschreiben, gibt nicht mehr viele Orte, wo im Bereich Print große Strecken noch gezeigt werden, also ab und an, ja, nicht mal mehr im Zeitmagazin vielleicht oder so, aber im Grunde so in Magazinen nicht mehr so häufig. Ich habe aber das Gefühl, dass sich da sowas geändert hat. Es ist immer mehr, dass Arbeiten, die dann auch meinetwegen mal bei euch landen oder woanders eventuell, dass die mittlerweile in Buchform gedacht werden und dass super viele Leute Fotobücher produzieren. Das wird immer mehr, weil das noch die einzige Form ist, wo man sagt, okay, ich kriege meine Arbeit hier irgendwie raus, die bekommt mal eine Form. Ansonsten ist es nur noch Internet, irgendwo Bilder rumschwirren lassen, wo auch immer, ob auf Social Media oder wo auch immer. Deshalb, das ist schon nicht falsch. Ne? Es gibt nicht mehr viele Orte, wo sowas stattfinden kann. Und viele Redaktionen sparen sich mittlerweile, glaube ich, die Fotoredaktion leider. Komischerweise irgendwie, obwohl die ganze Welt aus Bildern besteht irgendwie.
Ja, und ich finde es auch traurig eigentlich, dass so dieses Genre der Fotografie dann auch so stiefmütterlich behandelt wird. Also wenn du inzwischen auch guckst, irgendwie so diese ganze Stockfotografie, zum Beispiel ich bin Süddeutsche Zeitungsleser und die Süddeutsche Zeitung schreibt sich auf ihre Fahnen, Qualitätsmedium und so. Das bezieht sich aber nicht auf die Gestaltung und schon gar nicht auf die Fotografie. Ich meine, die bestreiten ganze Ressorts wie das Feuilleton mit Stockfotografie. Ne? Das ist irgendwie der
Im Ernst?
Ja.
Da okay, ich habe schon lange keine Süddeutsche mehr
da
gesehen.
Da schlägst du die Hände über den Kopf zusammen und denkst irgendwie so, krass, wie kann sich das denn irgendwie so mit dem Qualitätsanspruch treffen? Und was ich immer, das ist so mantramäßig, was ich irgendwie seit Jahren irgendwie so als Wunsch vor mir hertrage. Die haben ja am Wochenende beispielsweise, hast du ja wahnsinnig viele Zeitungsteile, ne? Wo ist so gedacht für die Leser am Wochenende, die dann haben dann viel Zeit, auch mal so weniger Politisches zu lesen. Aber dass die mal dahergehen und sagen, wir machen hier mal ein Buch mit Fotoreportagen. Und jetzt stell dir mal vor, in einem Zeitungsformat, wie das knallt. Du machst eine Doppelseite Zeitung, so groß wie die Süddeutsche Zeitung, da zeigst du eigentlich mal ein geiles Foto und danach noch ein paar mehr Seiten. Ne? Du zeigst wirklich einen Fotoreporter oder eine Fotoreporterin, dessen Arbeit oder deren Arbeit. Das wäre doch der Hammer. Da kannst du jedes Magazin und jeden Slide da im Internet kann einpacken, ey, wenn die Zeitung kommt und dann mal richtig riesig Fotografie präsentiert. Und was wäre das irgendwie so für einen Hingucker und auch für einen Hingreifer? Ich würde mir sofort so eine Zeitung kaufen. Und dass da niemand mal auf die Idee kommt, um so das mal ein bisschen auch zu nutzen, dieses Format, und zu zeigen, was Zeitung kann und was Zeitung in Verbindung mit Fotografie kann. Ich finde, das ist eigentlich sehr, sehr symptomatisch irgendwie für die Situation, dass da praktisch überhaupt kein Interesse besteht, überhaupt keinen Gestaltungswillen, auch den Menschen oder den Leserinnen mal was zu präsentieren, finde ich sehr traurig. Und das war ehrlich gesagt schon immer so. Also ich war ja bei der Süddeutschen Zeitung und wir haben dann angefangen, auf der Berlin-Seite mal ein vierspaltiges Bild aufzureißen. Da war in München echt Feuer unterm Dach, ne?
Das mutig.
Ja, das war wirklich, wurde als sehr mutig. Ey. Da wurde man dann immer sofort angerufen und wurde auf Bayerisch beschimpft, was man da jetzt gemacht hat. Und das ganz Deutschland würde über uns lachen und so. Und was hast du gemacht? Du hast mal irgendwie ein vierspaltiges Bild auf die Seite gehievt, ne? Was jetzt nicht auch gerade nur so ein DPA-Bild war. Aber das liegt seit Jahrzehnten brach. Und ich finde, da ist auch gerade in Deutschland, also ich kann es jetzt nicht so sehr mit anderen Ländern vergleichen, aber mir geht's immer so, wenn ich im Urlaub in anderen Ländern bin, muss ich sagen, sehe ich öfter mal Printprodukte, die ich ansprechender finde, wo ich finde, da wird das einfach besser genutzt. Da kommt Fotografie auch mehr zum Tragen. Also das, da, ich finde, da kann man noch viel machen. Also ich würde jetzt auch, klar, wir reden immer drüber, Print ist tot, aber da musst du dich auch mal fragen, haben wir denn schon alles probiert mit Print? Ne? Oder sind wir einfach so bequem und sagen, ja, ist tot und wir machen jetzt Internet und so und musste eigentlich gar nichts mehr machen. Und ich meine jetzt nicht nur diese grafikgetriebenen Magazine, die so in so einer Magazinboutique rumliegen, ne? So, wo gar nicht viel drin steht.
Also die eigentlich nur da, die von Gestaltern für Gestalter sind.
Ja, so ein bisschen ist das so, ne? Und wo so unredigierte Texte drin sind, ne? Wo sich ja dann auch keiner die Mühe macht, nochmal 2 Tage zu extrapolieren an so einem Text, ne? So, ich will da gar nichts gegen sagen. Ist ja schön, wenn die Leute Magazine machen und, aber, ich glaube trotzdem, es wäre möglich, auch nochmal Printprodukte zu entwerfen, die auch ein bisschen skalieren. Also, weißt du, wenn du dir ins Ausland schaust, da gibt es ja Magazine, die nochmal ganze Genres ein bisschen neu erfunden haben. Ne? Ob das damals so Fantastic Man war oder Appartamento so als Einrichtungsfibel, ne? Die eben nicht so hochglanzmäßig aussieht, wie die sonst so aussehen und so billig.
Ja, in Deutschland haben wir dafür Landlust.
Ja, klar, aber
weißt du?
Ja, aber das ist immerhin eine Innovation gewesen, aber du hast natürlich
ja recht, irgendwie schon ja inhaltlich war das eine Innovation.
Ja, das ist die deutsche Innovation auf dem Printmarkt, ne? Aber was ich total geil fand, war auch nochmal zum Thema Foto Liebling. Kannst du dich noch an Liebling erinnern? Und das fand ich diese Vermählung zwischen zwei völlig unterschiedlichen Sachen, Zeitungspapier, Riesenformat und dann aber Modefotografie.
Ja, aber ich habe einen ganz einfachen Grund, glaube ich, warum das nicht so gut funktioniert, leider. Ich glaube, am Ende ist einfach der Preis. Das sind oft, ich glaube, es haben sich viel zu viele zu sehr dran gewöhnt, dass einfach vieles einfach for free ist, so online. Das ist so schon in Mark und in Fleisch und Blut übergegangen, dass man einfach nur irgendwo hinklickt und dann kriege ich eh die Hälfte for free und die andere klaue ich mir irgendwo. Und das dann so Sachen, die dann einfach aus Prinzip mehr kosten müssen, weil da viel mehr Arbeit drin steckt und weil sie nicht nach Schema F funktionieren, sondern weil sie eben immer neu gedacht werden und immer neu gearbeitet werden und dann auch fein ausgearbeitet werden, dass das viel mehr kostet. Ich glaube, wir sind gesellschaftlich damit durch. Ich schließe mich da ja auch nicht aus, niemals. Ne? Also das ist keine, ich sag ja selber, ey, ich hätte sehr gerne ein Dummy-Abo, aber ich denke dann, boah Mist, das kostet mich Geld und dann hätte ich einfach die Angst, wann habe ich denn die Zeit, mich hinzusetzen und das zu lesen? Dafür müsste ich wieder irgendwas anderes lassen. Im Grunde müsste ich es abends im Bett machen, anstatt ein Buch lesen, weißt du? Und ich glaube, da ist so die Krux. Und deshalb, ich verstehe das Problem, bin aber darüber auch sehr traurig. Würde ich sagen, ich sage das mit einem Lächeln. Ich bin dadurch sehr traurig, tatsächlich.
Also, ich glaube, es ist möglich, ne, weil gerade wenn man darüber redet, Zeitungspapier, das kostet ja jetzt auch echt nicht die Welt, ne. Drucken ist relativ billig geworden. Du könntest so ein Ding vielleicht auch für kleines Geld oder umsonst anbieten, wenn du genug Anzeigenkunden hast. Gerade aus dem Modesektor, da sind ja die letzten großen Zahler. Deswegen sind ja auch diese Supplements so schlecht geworden, ne. SZ-Magazin oder Zeitmagazin, weil da ist jede dritte Ausgabe so Uhrenspezial, Möbelspezial, Modespezial. Irgendwie so, du denkst ja, das sind Modemagazine. Und die haben ja das, was du vorhin angesprochen hast, ne, auch ein Platz zu sein, irgendwie so für gute Reportagen, egal ob Foto oder Text, das haben die ja aufgegeben, muss man mehr oder weniger sagen.
Tatsächlich, ja.
Ja, das ist ja ganz selten. Käme auf einen Versuch an. Aber auch was du ansprichst, Preis, ne? Ich meine, wenn du dir anschaust, was Magazine inzwischen kosten, also du schlackerst ja schon bei den Tageszeitungen mit den Ohren.
Ja. Also total krass.
Ich glaube, ich habe ein Abonnement, aber die SZ kostet am Tag 5 € oder 4,70 und der Spiegel kostet über 7 € und ich glaube Brand 1, also weiß ich jetzt gar nicht, aber müsste auch über 10 sein und das ist ja auch bei Dummy, wir kosten ja nur 7 €.
Im Abo glaube ich noch günstiger, oder?
Im Abo noch ein bisschen günstiger und das seit Jahren und ganz ehrlich ist das auch ein ganz wichtiger Teil unseres gesellschaftspolitischen Anliegens, nämlich für jeden lesbar und kaufbar zu sein. Weil wir ja schon, muss ich sagen, ein politisches Anliegen haben, was jetzt nicht immer so vorne drauf steht. Aber ich finde, in der Wahl unserer Themen, ob das Selbstmord ist, Behinderte, Muslime, da ist ja vieles dezidiert politisch auch.
Idioten zum Beispiel.
Idioten, auch wahnsinnig politisch. Scheiße war wahnsinnig politisch, ne? Das Scheiße-Heft und so. Und dann willst du natürlich, dass das auch jeder lesen kann und nicht nur so reiche Hipster oder reiche in Anführungsstrichen, aber so Hipster, die in irgendeiner Magazinbibliothek oder in einer Boutique da shoppen gehen. Nein, sondern auch Leute, weißt du, die vielleicht nicht so viel lesen und so. Das ist uns ehrlich gesagt ganz wichtig, dass man da anschlussfähig bleibt, wie man heute immer so schön sagt. Nicht nur. Und das ist immer auch ein Problem mit der Gestaltung. Weil da hast du ja so ein Feld, was schon auch so ein bisschen dazu neigt, andere gesellschaftliche Milieus nicht mitzudenken. Also wenn ich so an die grafischen Moden der letzten Jahre denke, da wurde selten daran gedacht, ob das noch jemand lesen kann oder lesen mag. Also da ging es oft mehr drum, ist das hier gerade State of the Art? Bin ich hier der heiße Scheiß irgendwie so im Grafik, im Editorial Design? So. Und das ist ein wahnsinniger Abnutzungskampf auch dann bei uns. Ne? Also wenn du dann auf so eine Art Direktion knallst, die echt dann so ihren Dickkopf hat und im Grunde genommen das für ihre 10 Freunde im Grafikstudio machen will und das gar nicht versteht, was du eigentlich willst, ne? Nämlich diese Kollaboration zum Besten aller und so, dass das möglichst jeder lesen kann und lesen will. Und ich kann schon verstehen, das kollidiert manchmal mit so einem gewissen Anspruch, auch modern zu sein und so. Aber wenn die moderne Grafik darin besteht, dass du Sachen unlesbar machst und dass du journalistische Formate vermengst, also wenn die Überschrift plötzlich kleiner ist als die Subline, weißt du, und der Text ohne Abstand auf dem Bild knallt, all das hatten wir ja mal, oder irgendwelche Striche sich durch den Text ziehen, du weißt gar nicht warum, dann wird's für uns ein bisschen zu viel. Ne? Wir wollen schon eine Publikumszeitschrift sein und die halt von möglichst vielen Menschen auch lesbar ist, ne? Oder für viele Menschen.
Ja. Interessant, ne? Das, was ich eben meinte. Ne? Manchmal ist es so ein bisschen Gestaltung für Gestalter. So, also so ein bisschen trendy und das empfinde ich interessanterweise, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt vergleichen kann, bei Fotografie nicht so, dass Fotografie für Fotografen gemacht wird. Also das passiert vielleicht mal irgendwo, aber dann sind es eher künstlerische Arbeiten, wo ich das Gefühl habe, die sind nur für ein bestimmtes Publikum und die sollen auch nur bestimmte Leute verstehen und fühlen und denken oder was auch immer und der Rest ist irrelevant. Aber im Bereich Grafik, auch vor allen Dingen, ich nenne es jetzt mal Gebrauchsgrafik, ist für mich interessant, dass du das sagst, weil ich sehe es sehr, sehr ähnlich. Das macht es natürlich jetzt auch gerade ein bisschen langweilig. Ich hätte sonst gern dagegen gesprochen, aber ich sehe das fast genauso. Also ganz oft bei Gestaltungsvorschlägen von Gestaltern, die gerade cool, hip und was auch immer sind, denke ich, aber sieht cool aus. That's it.
Ja. That's it. Bei Fotografie ist das anders. Auf jeden Fall, hast du vollkommen recht. Bei Fotografie gibt es was anderes, finde ich, was sich zeigt und was sich auch verändert hat. Das ist so eine Politisierung.
Wie meinst du das?
Ja. Ich meine damit, dass also for good reason oft Leute, Fotografen und Fotografinnen natürlich schauen, in welchem Umfeld publiziere ich. Und kann ich das Layout nochmal sehen und kann ich den Text nochmal lesen? Und da schon manchmal sehr entschieden sind, auch entschieden politisch, sagen, nee, das ist das falsche Umfeld oder ich mag den Text nicht, da steht Falsches drin und so. Also wir sind ja alle nicht angekränkelt durch diese Diskussion um Achtsamkeit, um neue Blicke. Wie darf man etwas zeigen, wie darf man etwas nicht zeigen, was darf man sagen und so. Das geht natürlich an keinem einzigen Gewerk in der Zeitschriftenmacherei vorbei.
Also das an niemanden, der da irgendwo mit beteiligt ist wahrscheinlich.
Genau,
ne?
Vollkommen richtig. Also das geht in der Grafik los, dass die, ich hatte die immer wahnsinnig unpolitisch erfahren, eben Fixi, ne, mit lila Felgen. Und plötzlich fing die an, als wir auf unserem Zuhauseheft hatten wir so ein schönes Bild von einem Obdachlosen, also was heißt schönes Bild, aber ein sehr eindringliches Bild von einem Obdachlosen im Schlafsack, im Tiergarten. Und das Thema war Zuhause. Und dann haben wir dieses Bild draußen im Tiergarten von diesem Schlafsack und dann haben wir das so beschriftet wie im IKEA-Katalog, ne? Schlafsack, 9,99 €, so. Und da hatten wir intern die Diskussion, dass wir gesagt haben, darf man das, ne? Darf man Armut ausstellen? Weil ihr nehmt jetzt dieses Bild von diesem armen Menschen und im besten Sinne macht ihr damit ja Geld. So, und das war, ja. Aber das ist ja völlig neu. Und das ist ja, das war so der Aufgalopp, ich weiß nicht, das ist auch 10 Jahre her oder so, aber dann merktest du, okay, jetzt geht's wirklich los mit diesen Fragen, was darfst du zeigen und was darfst du nicht zeigen. Ich komme noch so aus einer Zeit, so ein bisschen unbeschwert, ne? Mhm. Möchte ich es mal sagen, natürlich auch mit allen schrecklichen Sachen irgendwie so, die mit dabei waren, dass man gar keine Rücksicht nimmt irgendwie auf die Gefühle anderer. Aber was den Journalismus anbelangt, war eigentlich irgendwie so feuerfrei, ne? So, man zeigt eigentlich alles. Und soll die Leute in irgendeiner Art und Weise emotionalisieren und wir machen es vor aus gutem Grund, weil wir auf Probleme hinweisen wollen. Da macht man sich jetzt keine Gedanken drum, ob das irgendjemanden zu sehr triggert, wie man heute sagt, oder ein sensibles Feld ist oder so. Und das hast du ja heute allenthalben, ne? Dass immer mitgedacht wird. Und ich finde, manchmal führt das zu so Blickverboten und Sehverboten. Und schränkt dich auch manchmal ein in der Art, wie man dann Fotografie präsentiert, zumal auf dem Titelbild, ne? Wo du ja qua des Formats keine Triggerwarnung irgendwie machen kannst. Kannst ja nicht irgendwie eine Seite davor machen und die Leute schon mal warnen, was da gleich auf dem Cover ist, ne?
Nee, ihr hattet mal ein Cover, wo, also ich, das wollte ich eh noch fragen, mit der Queen drauf, mit so einer Nase und das, da stand drauf, dass das Cover, dass ihr das nicht zeigen durftet.
Ja.
Da wollte ich, also wie funktioniert dieses Cover? Also ich gehe gleich noch mal drauf ein, was du gerade eben gesagt hast, aber das schließt so ein bisschen an.
Ja, genau. Das war das Thema Respekt oder so oder Ungehorsam. Ich glaube Ungehorsam.
Ich glaube Ungehorsam kann sein.
Genau, Ungehorsam. Und dann haben wir gedacht, okay, was machen wir da für ein Cover drauf und kamen dann irgendwann auf die Idee, wir machen hier die Queen, die damals noch in Charge war und der machen wir eine Clownsnase. So, zack, bumm, Cover fertig.
Ungehorsam.
Wir respektlos, ungehorsam. So. Und dann stellte sich aber raus, dass in den Statuten dieser Agentur und in den Rechten bei diesem Bild stand drin, du darfst das nicht verändern. Du darfst die Bilder der englischen Königsfamilie auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise verändern. War noch vor KI.
Ja.
So. Ging also nicht. Und dann haben wir praktisch dieses Cover doch gemacht und haben praktisch auf das Cover ein Bild von diesem Cover gemacht, was wir eigentlich gar nicht drucken durften und haben es dann praktisch so wie ein Passepartout gemacht und haben das Cover im Cover gemacht und dazu geschrieben, dieses.
Das durften wir nicht zeigen.
Ja, dieses Bild durften wir nicht zeigen, genau. Und das war eigentlich, fand ich, irgendwie so im besten Sinne eine dialektische Beschäftigung mit diesem Thema. Ist uns eigentlich so ein bisschen in den Schoß gefallen. Und das fand ich eigentlich sehr, ja, das wäre so eine Idee, wo ich sage, hey, das ist ja eigentlich ganz klug gedacht. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir immer kluge Ideen haben. Manchmal natürlich auch nicht. So, noch echte Scheißcover dabei.
Findest du?
Ja, können wir.
Aber zumindest das Scheiße-Heft war, glaube ich, nicht scheiße.
Das Scheiße-Heft war ja sehr sinnlich, ne? Da so seitlich so eine Frau, die auf der Toilette sitzt oder so. Das war ja auch tatsächlich ein Covermotiv aus Twen damals, aus diesem 68er-Heft.
Ah, okay. Ne?
Was für uns immer so eine Stilbibel und sehr, sehr prägend gewesen ist, obwohl wir gar nicht in dieser Zeit dann Sachen gemacht haben natürlich.
Aber, ja, aber es ist ja für viele noch. Also es ist ja, Twen wird ja immer noch gerne zurückgeschaut anscheinend. Ne?
Ja, ich finde aber auch aus guten
Da Grund, waren die Bilder auch groß übrigens.
Da waren die Bilder groß, da waren die Bilder großartig, da war aber auch das Layout großartig. Also Willi Fleckhaus. Ne?
Willi Fleckhaus, ja genau.
Also unfassbar tolles, schönes Magazin, sinnliches Magazin. Das ist auch immer bei uns irgendwie so eine Kategorie Sinnlichkeit. Oder Unrasiertheit. Weißt du, nicht so blank geputzt, ne? Wir zeigen ja auch oft Leute, denen die Sekrete irgendwo rauskommen und so. Aber jetzt nicht aus Provokation oder so, sondern weil es das einfach gibt. Weil Leute halt nicht immer so glatt gebügelt aussehen, sondern es gibt gesellschaftliche Momente und Nischen, wo es einfach ein bisschen schmuddelig wird. Aber naja, das ist ja das Leben.
Ja, das ist ja der Punkt, ne? Wenn man jetzt zurückkommt auf das Bild mit dem Obdachlosen. So, im Grunde ist es ja, wir können ja nichts dafür, dass es Obdachlose gibt. Also es ist jetzt nicht so, als wären wir dafür verantwortlich, dass die Person obdachlos ist. Und es geht auch, es ist auch viel mehr, also ich weiß gar nicht, ob man sich mit so einem Cover über Obdachlose erhebt oder wie auch immer die Kritik gewesen sein könnte, als eher zu zeigen, ja, sorry Leute, wir sind auch alle mit dafür verantwortlich, ne? Also, und wenn man das dann aussehen lässt wie eine IKEA-Anzeige, dann sollte doch eigentlich jedem, der ein bisschen Krips in der Birne hat, auch klar sein, dass man hier nicht mit viel Idealismus um die Ecke kommen und sagen, das dürfen wir aber alles so nicht, sondern so, ja, ist schon blöd, ne? Also manche Sachen kann man vielleicht auch einfach mal zeigen.
Ja, aber du weißt ja auch, dass es auch durchaus große Teile der Gesellschaft gibt und ich glaube auch Teile, die sich als modern wähnen, die Gesellschaft so nicht zeigen wollen, wie sie ist, sondern gerne sie so zeigen wollen, wie wir sie alle, ja, und wie ich sie auch gern hätte. Ne? Mhm. Wo du sagen musst, nee, aber leider ist sie nicht so. Wir müssen leider irgendwie so diesen ganzen Scheiß noch zeigen. So, und das nutzt ja nichts, hier die Leute zu schonen und immer so zu tun, als wäre das schon so, dieses Idealbild. Und so lange muss man eigentlich den Finger in die Wunde legen. Du, Thema Obdachlosigkeit. Es gibt auch Leute, die geben Obdachlosen nichts, weil sie sagen, das dürfte es eigentlich gar nicht geben, ne, dieses Problem. Das muss der Staat lösen. Ja, natürlich. Aber ich meine, ja,
das ist wirklich Banane, ne?
Ja, aber das ist, ich glaube, an Universitäten ist das gar nicht mal so so selten, dass die Leute so denken und sagen, ja, nee, der Kapitalismus muss weg. Und erst wenn der Kapitalismus weg ist, weißt du, dann rede ich weiter, ne? So, genau wie, ja, aber genauso Leute, weil sie so Flugscham, ne? Wenn Leuten sagst, hey, Leute, ihr müsst mal echt weniger fliegen und ihr müsst mal weniger CO2 ausstoßen und so, sagen die, hey, ja, aber da muss erst die Politik liefern. Also ich hier als Individuum liefere, muss erst die Politik liefern. Und wenn die Politik einen Vorschlag macht, ne, dann kommen sie, oh, jetzt wollen sie unsere Freiheit einschränken. Ja. Ne? Das geht ja gar nicht. Jetzt müssen
erstmal
wir hier
die Frage, sind das die gleichen oder sind es zwei unterschiedliche Gruppen, die dort aufeinandertreffen? Weil das ist manchmal schon echt schräg. Also ich beobachte auch und gleichzeitig gibt es ja auch sowas wie Dissonanz. Ne? Diese Dissonanz, dass man bestimmte Sachen, man weiß, eigentlich ist das nicht gut, ich lehne das total ab, aber ich komme nicht drum rum, das trotzdem manchmal zu machen. Ich musste auch schon mal fliegen. Und auch wenn ich industriellen Fleischkonsum zum Beispiel oder überhaupt Tierhaltung und so, müssen wir nicht drüber reden, das ist eine Katastrophe. Ich habe trotzdem schon mal Fleisch gegessen. Und ich bin mir dieser Dissonanz bewusst, aber ich würde niemals jemanden dafür angreifen oder so, dass er, keine Ahnung, Tiere isst oder eine Arbeit über ganz schlimme Bilder von Tieren macht. Keine Ahnung. Whatever. Also, ne, wenn man über Fotografie redet. Es gibt ja genug Sachen, das ist halt so. Und ich glaube, dass, aber um zurück zum Thema zu kommen, dass man da mit der Fotografie noch relativ gut fährt, weil die Fotografie per se an dem hängt, was existiert. Also das ist ja keine, du musst ja nicht viel ausdenken. Das, was du fotografierst, existiert erstmal wahrscheinlich per se in dieser Welt. Ist mir die Frage, ob man jetzt einen Obdachlosen irgendwo hinlegt, aber wir wissen alle, Obdachlose existieren. Also das zu negieren, wäre ja komplett Banane. Also, ja, dann mach halt ein Foto von einem Obdachlosen. Wie hieß der nochmal, der Schauspieler? Es gab doch diese Diskussion, dass man einen Obdachlosen als Hintergrund für eine Kampagne.
Ach ja, natürlich, das war Lars Eidinger, oder?
Der Lars
mit
Eidinger.
Mit seiner Aldi-Tüte.
Mit der Aldi-Tüte, genau.
Aber Aldi-Tüte aus Napa-Leder oder so, ne? Und dann posiert hat in Charlottenburg unter irgendwelchen Brücken.
So, ja. Habe ich auch das Gefühl, das ist eine Grenze erreicht, wo ich denke, ja, weiß ich nicht. Also hätte man auch easy anders lösen können, aber gleichzeitig denke ich mir auch so, ja, so what?
Ja, aber du siehst ja gerade im Theater zum Beispiel, es gibt, ich finde, andere Kulturformen, die jetzt schon wieder viel weitergehen, ne? Also guck dir Florentina Holzinger an oder so, ne? Und was so auf manchen Bühnen für Spektakel stattfinden, und da siehst du so eine Reaktion irgendwie so auf diese Übersensibilisierung und dieses eigentlich übertriebene Augenmerk, wo werde ich hier gerade zu stark emotionalisiert und so. Also ich will das nicht kleinreden, ne, dass es Menschen gibt, die an Traumata leiden, aber man hat ja manchmal den Eindruck, dass das soll jetzt so für die ganze Gesellschaft gelten. Und jeder macht für sich so seine eigenen Sensibilitäten zum Maßstab. Und deswegen darf man es nicht zeigen, weil noch der Letzte darf sich durch irgendetwas nicht offended fühlen, darf durch irgendetwas keine schlechten Gefühle finden. Und wenn du so ein Gleis betrittst, dann kannst du natürlich gar nicht mehr viel machen. Ne? Also das ist so lustig, weil wenn du 20 Jahre Magazine machst, dann ist praktisch so diese Anspruchshaltung einmal so rummeandert von unterschiedlichen Personenkreisen. Früher waren das die Anzeigenkunden, ne? Deswegen haben wir auch so wenig Anzeigen, weil die Anzeigenkunden haben ja irgendwann angefangen, dir Verträge mitzuschicken, und da stand dann drin, was sie alles nicht neben ihren Anzeigen wollen. Und dann war das so, ja, wir wollen keine alten Menschen, wir wollen keine Behinderten, wir wollen keinen Sex. Und dann denkst du so, ja, aber das ist doch genau unser Programm, ne? Das ist genau das.
Also eure Anzeige als Beileger.
Genau. Und dann denkst du so, okay, jetzt kannst du zwei Wege gehen. Entweder du verzichtest auf dieses journalistische Programm und kriegst ein bisschen mehr Geld, machst aber, würde ich sagen, die Leser und Leserinnen unglücklicher, weil denen kannst du nicht mehr irgendwie so die Sachen, von denen du wirklich überzeugt bist, dass du sie machen willst, kannst du denen nicht mehr zeigen. Und das war im Grunde genommen damals auch so ein bisschen die Wegscheide, wo wir viele Anzeigenkunden verloren haben. Wir hatten eh nicht immer so viele, aber es gab ja mal eine Zeit lang, wo wir so ein paar Markenartikel hatten. Und ich sag mal, die Firma Boss, die hat sich mit dem Scheißeheft verabschiedet, ne?
Ja, okay.
Weil die aber auch nicht geschnallt haben, die Mediaplaner, die denken dann so auch so einfach, denken ja, okay, scheiße, aber unser Produkt ist ja nicht scheiße, können wir es nicht machen.
Ach Gott.
Ja. Und stattdessen, dass du denkst, ey, das ist aber irgendwie ein geiles Magazin, das ist auch sehr feuilletonistisch gewesen, dieses Magazin, das war sehr klug. Also, dass es trotzdem noch einen positiven Image-Transfer hätte geben können für die Marke. Aber macht eigentlich nichts, weil wir haben uns dadurch viel mehr darauf konzentriert, was kann eigentlich Abonnenten, du kannst ja auch mit Abonnenten viel mehr machen. Die freuen sich ja, wenn du auch Sachen bringst, wo vielleicht mancher am Kiosk sagen würde, oh, kaufe ich nicht oder gehe ich dran vorbei oder so. Und das ist ja im Grunde genommen, was so ein kleines Magazin wie uns am meisten nährt. Und die musst du eigentlich pleasen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, diese Vorsichtsregime, die es früher bei den Anzeigenkunden gab, die gibt's jetzt irgendwie so in gewissen Milieus von normalen Menschen, in Anführungsstrichen, ne? Die dann sagen, ah nee, das nicht zeigen und das lieber nicht und hier, ne?
Das
und
Thema gar nicht erst anfangen.
Behinderte aufs Cover und so, ne? Oh.
Das Wort Behinderte ist übrigens jetzt schon eine Katastrophe wahrscheinlich.
Genau, richtig. Man muss ja behinderte Menschen sagen, warum auch immer. Aber können wir ja machen. Also ich will mich da auch gar nicht so gegen aufjuckeln, wenn das jetzt irgendwie der Zahn der Zeit ist. Aber wo ich nicht von ablasse, ist Bilder zu zeigen, die aus, wie ich finde, etwas falsch verstandener Rücksichtnahme, das geht schon fast in Richtung Mitleid, ob es um Menschen mit Migrationshintergrund geht, die man zu schonen hat, ob es um behinderte Menschen geht, die man zu schonen hat, ob es um arme Menschen geht, die zu schonen hat, dann zeigst du immer gar nichts mehr. So ein bisschen die Diskussion, zeigst du so krasse Kriegsbilder auf dem Titelbild. Ne? Die New York Times würde jetzt immer dahergehen und sagen, ja, zeigen wir, weil wir wollen die Leute aufrütteln. So hat es auch damals in Vietnam funktioniert. Aber es gibt ja heute einen erkläglichen Teil, die sagen, du kannst keine toten Menschen auf der Zeitungsfrontpage zeigen. Und das ist eine legitime Diskussion, finde ich. Ich würde mich immer so positionieren, dass ich sagen würde, doch, du musst das zeigen, weil so sieht das aus, der Krieg. Und der besteht nicht nur aus brennenden Häusern, sondern auch aus abgerissenen Gliedmaßen. Ne?
Ja, aber ne, also guter Punkt, ne? Bevor wir, weil wir sind schon kurz vor Ende fast.
Ach echt?
Im Grunde habe ich keine Zeitbegrenzung, aber ich weiß, dass manches wird ausufernd. Aber wir haben natürlich einen guten Punkt, weil das Cover, was ich ganz am Anfang schon angesprochen habe, nämlich mit Roberto Blanco drauf, und das war ja das Heft Schwarze. Also würdest du das heute nochmal so machen? Ja, ne?
Nee, ich glaube nicht. Also,
Also
die Idee war ja damals, Roberto Blanco in unterschiedlichsten Rollen, die für Schwarze vorgesehen waren, aber in dem Fall ja auch ein bisschen die wir für Schwarze vorgesehen hatten. Ne? Also musste er die Whoopi Goldberg, du hast es gesagt, dieser Annie Leibovitz-Shot irgendwie so in der Badewanne voll Milch geben. Dann haben wir ihn irgendwie als 50 Cent verkleidet, dann musste er den Barack Obama machen und so. Also heute würde man sagen, ein bisschen shady, ne? So wie wir den alten Mann da, das alte Show-Ross nochmal durch die Manege haben geritten haben. Aber das Lustige war, er dachte, wir kämen vom Stern und war sofort dabei, ne? Und dann.
was hat der Stern denn mit mir vor? Aber okay, ich mach mit.
Ja. Und dann mussten wir ihm erklären, besser als Stern. Kleiner.
Ach so, natürlich.
Kleiner. Ja. Aber Stern kommt auch nicht mehr. Musstest du ihm auch so ein bisschen irgendwie so beibringen. Ja. Der wird wahrscheinlich nicht mehr anfragen. Nimm jetzt Dummy. Ne?
Ja.
Nimm den Spatz in der Hand und nicht den Stern auf dem Dach. Ich würde es nicht mehr so machen. Ich habe es mir auch neulich nochmal angeguckt, weil natürlich eine gewisse Sturheit da ist und ein gewisser Widerwille gegen diese Empfindlichkeitsregime. Aber das war schon streckenweise, war das schon, halt siehst du, dass es in seiner Zeit entstanden ist. Ne? Vor, fast 20 Jahren oder so sind viele Sachen drin, die du heute nicht mehr so machen würdest. Aber es gibt andere Beispiele, zum Beispiel auch Fotografie. Wir machen ja unheimlich viel mit Ostkreuz. Und damals war der tolle Tobi Kruse mit unserem Reporter Fabian Dietrich in der Behindertendiskothek. Und das waren so tolle Bilder, ne? Diese behinderten Menschen, die dann auf der Tanzfläche so ausrasten und so. Und das war so toll. Und Fabian hat das auch so voller Empathie geschrieben, das Stück. Und hat das aber so frank und frei geschrieben, ne? Ohne irgendwie Rücksichtnahme auf jetzt gewisse Begrifflichkeiten. Und ein Satz ist mir so erinnerlich, da schrieb er so: Und plötzlich sind sie alle auf der Tanzfläche, ne? Spastis, Mongos, Normalos, ne? So. Und hatte damals einen wahnsinnigen Drive, war auch echt ein empathisches Stück. Also wir wollten alle sofort danach auch in diese Behindertendisco jeden Samstag fahren. Und dann hat aber unser Social Media Beauftragter hat das irgendwann nochmal gepostet, ne? So. Also ohne Rücksprache auch. Hat einfach gedacht.
Nicht gut gelaufen wahrscheinlich, ne?
Du kannst dir ungefähr vorstellen, was da los war in der Kommentarspalte. Auch teilweise wahrscheinlich zu Recht, aber wie sich die Zeit irgendwie dann auch gewandelt hat. Und da muss man halt auch drauf Rücksicht nehmen. Und ich finde aber trotzdem auch bei sich bleiben und sich nicht alles zu Herzen nehmen und sich nicht komplett anverwandeln an so einen Achtsamkeitskanon, den man dann immer abarbeitet und unter dem das Heft vielleicht noch im Endeffekt leidet. Ich finde, man muss da wirklich mit eigenem Blick drauf, jedes Mal von Fall zu Fall es entscheiden. Manchmal kann es gut sein, manchmal kann es nicht gut sein, manchmal ist es vielleicht ein bisschen zu viel, manchmal nicht. Ich glaube, die Mühe muss man sich machen und nicht so einfach bürokratisch so ein Achtsamkeitsregime einmal durchhecheln und gucken, ob überall Check hintersteht, ne?
Genug ja gut, Diversität. Aber ich glaube, das würde auch keiner von Dummy erwarten. Also so viel kann ich, glaube ich, einfach
machen. Das Lustige ist ja, wir stehen ja zwischen allen Stühlen. Gerade hat wieder ein Abonnent gekündigt, weil wir zu Vogue geworden sind.
Und what?
Ja, und dann denkst was? Du immer so, okay, ja, natürlich, klar. Und dann denkst du, ey, krass, weil eigentlich achten wir ja schon darauf, dass wir da jetzt nicht so übermäßig, weißt du, so unseren Pfad verlassen, den Pfad des unbekümmerten Blattmachens. Mhm. Und wir gendern ja nicht mal, wir bemühen uns schon auch darum, ne, dass dann auch immer weibliche Substantive vorkommen und so. Es geht ja auch, ist ja auch überhaupt kein Problem, ne? So, aber alles das, von dem ich sagen würde, ich selber habe so AfD-Leute getroffen und habe über die eine Reportage gemacht und so. Also ich würde nicht sagen, dass wir übermäßig woke sind, aber manche sind da auch schon, also du hast es praktisch von beiden Seiten, ne? Du kriegst natürlich Vorwürfe bei Dummy oft, dass die sagen, ey Leute, das geht gar nicht mehr und das könnt ihr nicht zeigen. Das Härteste, ja Günther, das muss ich jetzt irgendwie noch bringen, egal wie lange es dauert, aber unser aktuelles Heft, da ist ja eine Arbeit von Eva von Schirach drin, deren beiden Jungs sich Zeit ihres Lebens immer nur kloppen. Also du hast zwei Jungs, die ganze Zeit sich immer nur auf die Fresse geben und sich balgen und streiten. So, jetzt kannst du als Mutter wahnsinnig werden, aber wenn du Fotografin bist, dann machst du es vielleicht zu deinem Thema. Und dann hat die praktisch ihre Jungs, und da ist auch ein Buch draus geworden, glaube ich, hat die über Jahre lang, hat die fotografiert. Und das ist natürlich eine irre Arbeit, weil du siehst immer diese beiden Jungs irgendwie so im Laufe ihres jungen Lebens.
Ständig nur am Prügeln
und mit den ausgefeiltesten Kniffen, ne? Also da sind auch ein paar Bilder dabei, wo du denkst, wow, das ist irgendwie so Abu Ghraib, ne? So, und dann haben wir das natürlich aufs Cover gemacht, Dummy Zoff. Und vorne ist dieser Typ, dem da gerade hinten irgendwie so am Nacken gepackt wird von seinem großen Bruder, ne? Und der schreit so. Auf Insta, da waren etliche Kommentare, wie könnt ihr nur? Überlegt doch
was
mal.
Denn?
Ja, pass auf, jetzt kommt's, Alex. Ich bin auch nicht gleich drauf gekommen, aber sie haben es ja dann geschrieben. Überlegt euch doch mal, was Pädophile mit diesen Bildern anstellen können. Überlegt euch doch mal, was KI mit diesen Bildern machen kann. Seid ihr noch, das muss sofort, und dann kriegt das ja gleich auch immer so einen apodiktischen Ton. Ne? Es wird ja gleich dann so eine moralische Instanz installiert und dann musst du das ja runternehmen. Ne? Ihr müsst
das runternehmen. Das ganze Heft verbrennen.
Ja, genau, richtig, auf dem Bebelplatz. Also nehmt das runter, ihr müsst es runternehmen. Es geht so nicht, das geht nicht. Ne? Dann kommen noch so andere Aufgejuckelte daher, ne? Irgendwie so in den Kommentarspalten. Und dann ist dann auch teilweise in Teilen unserer Redaktion dann auch ein bisschen Alarm. Was machen wir? Wir müssen uns erklären und so. Und dann haben wir erstmal gesagt, nee, wir sagen da gar nichts irgendwie. Was soll man da? Dann wird das so ein endloses Wortgefecht. Und dann schrieb aber ein anderer Leser, schrieb im Grunde genommen genau das, was wir hätten schreiben können. Ne? Von wegen, da kannst du ja eigentlich gar kein Bild mehr zeigen. Ne? Da kannst du auch keine Kinder mehr zeigen. Und weil, ich meine, was ist denn das für ein Argument? Was könnten Pädophile damit machen? Was könnte KI damit machen? Ich meine, die können inzwischen, KI kann inzwischen mit jedem Bild was machen. Da kannst du im Grunde genommen nur noch irgendwie so Texte zeigen. Aber das sagt viel über diese Zeit aus, ne? Finde ich.
Definitiv. Und die Aufregung macht ja, ist immer vorhanden.
Ja, und dann im Grunde genommen ist das aber auch toll, ne? Weil macht ja voll Spaß, ne? Weil es ist ja nichts Schlimmeres, als wenn wenn das allen an Arsch vorbeigeht, dein Magazin, und sich keiner aufregt.
Ja, also da, genau, das war das, was ich eben meinte mit der, jetzt kann ich dir leider nur beipflichten. Eigentlich im Grunde ist das ja total lahm, ne? Also das Schönere ist ja, wenn so ein bisschen Reibung auch entsteht, egal ob das jetzt über Text oder Bild oder wie, was auch immer ist. Aber gleichzeitig, das sehe ich auch, ist dieses, wenn von beiden Seiten, aus beiden Richtungen eigentlich kommt, nee, das so nicht, dann ist das schon echt komisch. So, das ist zu viel oder entweder machst du immer zu viel oder machst du immer viel zu wenig.
Ja, aber dann hast du was richtig gemacht, ne? Wenn die einen sagen, ihr seid zu rechts und die anderen sagen, ihr seid zu links, irgendwie so.
Dann bist du eigentlich ganz okay.
Ja, dann bist du genau. Das ist eine schöne Position, irgendwie so zwischen allen Stühlen, ne? Für ein Blatt.
Gar nicht schlecht, da gebe ich dir recht. Also
wäre auch mal ein geiler Magazintitel, zwischen allen Stühlen.
Zwischen allen oder einfach Mittelmaß. Bisschen lang.
Einfach nur Mittelmaß. Oh nee, bloß nicht so. Die Mitte, ne? Die berühmte
die
Mitte.
Die Mitte. Einfach mal die Mitte mitnehmen.
Genau.
Ja, also ich habe gar nicht mehr so viel. Ich hatte zwar mir viel überlegt, aber es war noch besser als das, was ich mir überlegt habe. Wir könnten natürlich wahrscheinlich noch eine Stunde weitermachen, aber ist immer die Frage, wohin das führt.
Mhm. Nee, ich finde es auch knackig.
Hast du noch was, was du raushauen willst?
Jetzt, nö, gar nicht.
Gebe ich den noch.
Nö, ich bin super zufrieden. Ich konnte alles unterbringen.
Sehr, alles, was du wolltest in der kleinen Werbeshow hier.
Ich habe viel Zuspruch bekommen. Nein. Ja. War ein rundes Gespräch, würde ich sagen.
Ja, gefällt mir auch. Ansonsten wiederholen wir das irgendwann nochmal. Macht ja nichts. Der Zustand des Journalismus und
Teil des Blattens
ändert sich ja immer. Ja, Teil 2 habe ich auch schon mal gemacht. Also,
naja, ich hoffe, dass dann auch bei dir so ein paar Kommentare darunter stehen.
Ah, selten.
Okay.
Aber schade, jetzt vielleicht, aber selten, selten. Also es ist, man bekommt selten Rückmeldungen. Es gibt so ein, zwei Leute, die immer wieder schreiben, die immer zuhören und die dann immer mal wieder, ihr wisst jetzt, wer gemeint ist. Das bin ich auch mega dankbar für. Also ich finde nichts schlimmer, als wenn du gar nichts hörst. Du machst irgendwas und es ist so komplette Stille. Denkst ja, okay, interessiert keinen oder wie. Also ist jetzt vollkommen irrelevant. Wenn dann mal zurückkommt, so, nee, Alex, das war aber nicht so gut oder falsch, dann denke ich mir so, ja, okay, du hast ja wenigstens zugehört. Finde ich gut. Also alles richtig gemacht.
Ja, ich komme vielleicht jetzt auf den Geschmack.
Ja,
alle, wie viel hast du da? Wie viele Folgen hast du schon durchgezogen?
Nicht.
Auf Spotify, kann ich das da hören?
Ja. Es sind, keine Ahnung, 60 oder so. Ich habe letztes Jahr ein Jahr Pause gemacht, weil ich so viele andere Sachen zu tun hatte. Mhm. Aber jetzt Anfang des Jahres erst wieder angefangen. Habe aber auch letztes Jahr noch einen zweiten Podcast angefangen mit einer Kollegin, also mit Miriam Slubinski, die arbeitet auch bei Ostkreuz. Mhm. Und das ist eher ein dialogisches Format, wo wir uns einfach ein Thema suchen und ein bisschen rumquatschen. Einfach, weil ich mich so gerne darüber unterhalte. So.
Cool.
Und, und jetzt so immer so Sachen, die mich interessieren halt. Ne? Also es ist alles im Bereich Foto, aber meistens so interessiert mich, mal fragen, ob jemand Bock hat. Manchmal kenne ich die Leute, manchmal nicht.
Also eine Sache will ich noch loswerden, ja. Das ist mir aufgefallen. Es ist schwieriger geworden, mit Fotografen und Fotografinnen zusammenzuarbeiten.
Ja?
Ja, weil auch da so ein bisschen so diese Mentalität, so ein gewisser Egoismus und so eine gewisse, also so, man hat so das Gefühl, es sind jetzt alles Künstler, ne? So, weißt du, so früher war so ein bisschen mehr so Dienstleister auch, ne? Mhm. Ich mache halt Fotos, ne? So. Ja. Und dann, das Magazin druckt sie halt. Und dann gebe ich sie auch aus der Hand. Und jetzt hat so das Gefühl so, oh, sie sehen sich schon mehr so in Richtung, also manche, ne? So mehr so in Richtung, ich bin Künstler und so.
Manche sind es aber vielleicht auch.
Ja, du, manche Autoren sind auch Künstler, ne? Und trotzdem hast du dann, wenn du so einen Text einkaufst, hast du vielleicht irgendwie noch eine andere Vorstellung und redigierst den ein bisschen. Da hast du auch keinen Bock drauf, wenn einer kommt und sagt, nee, der wird genau so gedruckt, wie ich dir das hier vorgegeben habe, ne? Mhm. Und ich muss sagen, ist manchmal irgendwie so bei der Fotografie ein bisschen anstrengend, ne? So, dann geht's um Anschnitte und auf keinen Fall, ich meine, da wird jede Fotografie muss da behandelt werden wie ein Kunstwerk und es darf nur so gedruckt werden.
Aber war das nicht schon immer so?
Nö, das ist mehr geworden und ich glaube auch das ist irgendwie so, die Zeit läuft. Also die Leute sich selber wichtiger nehmen. Das ist ja auch so drollig irgendwie so bei diesen ganzen Ansagen der Rücksichtnahme. Das gilt immer vor allen Dingen für einen selbst.
Ja, aber bitte.
In dem Fall ist dann auch wenig Verständnis irgendwie so, dass da noch ganz viele andere Leute eine Rolle spielen, ne? Also bei so einer Blattmacherei. Der Layouter hat ja vielleicht auch Vorstellungen. Wir haben vielleicht auch Vorstellungen und so, ne? Und dass man da nochmal diesen Schritt geht und sagt, ah, okay, die muss ich auch nochmal mitdenken, wenn ich es denn wirklich ernst meine, auch mit Empathie und Achtsamkeit. Aber, und das betrifft jetzt nicht nur Fotografen und Fotografinnen, sondern aber das finde ich, stelle ich auch schon fest, dass alle so sehr auf sich bezogen sind und sehr auf sich schauen und wo sie bleiben und
ja.
Du lächelst da, bist du auch so einer?
Nee, ich bin schon wieder an dem Punkt, ich sagen muss, ja, es gibt dem wenig hinzuzufügen, ist etwas, was habe ich heute mit einer Kollegin bei mir im Atelier auch kurz drüber gesprochen, dass man so das Gefühl hat, es entwickelt sich irgendwie in so eine Richtung ich. Also auch von Menschen, die eigentlich in Bereichen arbeiten, wo das gar nicht sein muss oder wo es eigentlich per se nie so war, dieses grundsätzliche Denken, naja, erstmal komme ich jetzt, so, also ich spiele jetzt hier die Hauptrolle und ihr, also alle anderen, müssen bitte auf mich jetzt Rücksicht nehmen, was aber nicht gleichzeitig bedeutet, dass ich auf andere Rücksicht nehmen muss.
Ja.
So, und das ist ein ganz komischer Umstand. Ja. Ja. Das kommt mir immer wieder, läuft mir auch immer wieder über den Weg und ich bin dann auch, mittlerweile gebe ich offen zu, wenn ich das merke bei Menschen, habe ich mit denen nicht mehr viel zu tun.
Du, aber das hast du ja auch im ganz Großen, ne? Also im politischen Bereich. Guck dir den Move der Rechten an. Das ist ja genau ihr Ding, ne? So, also für sich reklamieren sie eine wahnsinnige Rücksichtnahme, ne? Und so. Und auf der anderen Seite hauen sie auf alles drauf, was sich bewegt, ne? Wird vernichtet, wird rhetorisch vernichtet. Aber wenn du anderer Meinung bist oder wenn du sie in die Pflicht nimmst, irgendwie so, dann geht's sofort mit Mimi los. Das finde ich ja sowieso so lustig, aber jetzt ist es ein völlig anderes Thema, dass ausgerechnet die Rechten so empfindlich geworden sind. Ne? So, das eigentlich so aufrechte Deutsche sollten doch nicht so empfindlich sein, ne? Und immer nur jammern. Was ist denn aus diesem Volk geworden? Immer nur jammern. Ja. Und gerade auf den rechten Portalen, da wird am meisten gejammert.
Ja,
und
die deutschesten Deutschen sind die größten Jammerlappen.
Ja, genau. Und da denkst du so, ey Leute, was ist denn das für ein Patriotismus? Oder was ist denn überhaupt los mit euch, ne? Ich meine, jetzt sind wir so richtig politisch geworden. Wir machen nochmal so eine politische
Stunde. Guten Schlenker gemacht.
Ich weiß ja gar nicht, wo du stehst.
Jetzt schon. Okay, pass auf, wir machen das jetzt eiskalt. Oliver, vielen Dank.
Ja, ich danke auch sehr.